Er möchte 1000 Seemeilen segeln, ohne dabei Sprit zu verbrauchen und die Umwelt dabei so wenig wie möglich zu belasten. Das hat sich mein heutiger Gast vorgenommen. Ganz schön sportlich, würde ich mal sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns bei Charterbar Yachting. Mein Name ist Ümit Uzun, ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und selbst auch leidenschaftlicher Segler seit vielen Jahren. Ja, und wenn wir so segeln und chartern, dann machen wir uns, ich will nicht sagen, wir machen uns keine Gedanken um die Umwelt, aber nicht so sehr wie der Mensch, den ich heute hier zu Gast habe. Ich habe ja schon in der einen oder anderen Folge das Thema Umwelt angesprochen, im Zuge unseres Podcasts hier oder eben auch im Zuge unserer YouTube-Videos. Und immer wieder ging es darum, Mensch, was kann man denn eigentlich machen auf dem Segeltörn? Wie kann man umweltbewusst unterwegs sein? Und man muss ja dazu sagen, dass man ja das Segeln an sich schon eine sehr umweltbewusste Art des Reisens ist. Aber mein heutiger Gast, der Bernd, der hat das wirklich auf die Spitze getrieben, muss man jetzt mal sagen. Und zwar hat er sich vorgenommen, einen 1000 Seemeilen-Turn zu machen, bei dem er wirklich so umweltbewusst wie nur möglich unterwegs sein wird. Das geht damit los, dass er ja quasi keinen Sprit benutzen wird, aber damit hört es nicht auf. Und was er da so alles sich vorgenommen hat und wie es zu dem Projekt gekommen ist, das wird er uns heute erzählen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und freue mich natürlich auch sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, heute hier bei uns ja über sein Projekt zu sprechen. Bernd, herzlich willkommen und vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier mit mir über dich und dein Projekt zu sprechen.
Hallo Ümit, ja schön, ich freue mich, dass du dich für mein Projekt interessierst, also eher so rum.
Ja, auf jeden Fall, also das ist, als ich davon das erste Mal gelesen habe von dir, also ehrlicherweise, ich habe dann teilweise zweimal gelesen, weil ich mir gedacht habe, was für eine geniale Idee. Aber im zweiten Gedanken habe ich mir auch gedacht, leck mich am Ärmel. Das ist nicht nur mutig, sondern da steckt mehr dahinter. Und bevor wir da jetzt mal richtig darüber sprechen, erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was über dich, wie du zum Segeln gekommen bist, beziehungsweise was du so machst und ja, und dann, wie du auf die Idee gekommen bist, dein Projekt mit den 1000 Seemeilen anzugehen.
Mhm. Naja, also die Geschichte mit ohne CO2 in die Atmosphäre zu pusten, sich fortzubewegen, das hat mich eigentlich schon immer und schon lange begeistert oder interessiert. Eigentlich bevor ich selber ein Auto hatte, dachte ich mir immer, ist es nicht möglich, so ein Fahrzeug ohne Gestank, ohne Krach und ohne Benzin fortzubewegen? Und damals natürlich sehr naiv. Genau, war auf jeden Fall nicht so einfach, damals über Elektromobilität zu sprechen, ist ja heute noch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Zum Segeln gekommen und da wieder dieser alternative Antrieb bin ich eigentlich über die Familie. Ich war so ein begeisterter Kanufahrer und als die Familie dann größer wurde und immer alle ins Boot gepasst haben, musste was anderes her. Und dann kam halt so die Idee, größeres Schlauchboot zu kaufen, aber mir war klar, ein Verbrenner kommt da nicht hinten hin, das passt für mich nicht zusammen, ruhig segeln und die Natur genießen und dann hast du hinten dran so ein Gestankkanister hängen, das geht irgendwie nicht. Und habe mich dann für Segeln interessiert und habe mir einen kleinen aufblasbaren Katamaran gekauft, mit dem bin ich dann an den Bodensee und beim zweimal hin und herfahren habe ich festgestellt, diese schnellen GFK-Cuts, die sind in derselben Zeit, wie ich einmal rüberfahre, drei oder viermal rübergefahren und wieder zurück. Und dann dachte ich, nee, so kann es nicht bleiben und habe mir dann so einen Topcut gekauft und naja, so hat dieses kleine fiese Virus seinen Anfang genommen, hat sich da in mir voll breit gemacht und es gab bis heute kein Gegenmittel dazu. Das Ganze ist dann immer noch schlimmer geworden. Ich habe dann tatsächlich nur einen K1, einen größeren Topcut gekauft und irgendwann das Fahrtensegeln für mich entdeckt und gemerkt, ich will nicht immer nur im Neopren auf dem Boot hocken, sondern ich will ein bisschen reisen und das macht einfach Spaß, naja, wem erzähle ich es, wer diesen Podcast hört, ist Segler. Ich denke, dass ich darüber nicht arg viel sagen muss. Es ist einfach eine wunderbare Zeit, die man immer auf so einem Boot verbringt mit dem Lösen der Landleinen. Gibt es nur noch Mannschaft, Boot, Fische im Wasser, blaues Meer und herrlichen Wind im Segel. Und wer da nicht runterkommt, na, der ist selber schuld. Wie dem auch sei, dieses Segeln hat, und da bin ich dann auch relativ schnell drauf gekommen, ja auch so seine Schattenseiten. Also an jedem noch so kleinen Segelboot hängt hinten ein Verbrenner dran in aller Regel. Mittlerweile sieht man doch den ein oder anderen Elektroantrieb. Aber wir haben einen giftigen Bootsanstrich unten dran. Wir produzieren während eines Segelturns meistens mehr Müll als zu Hause, weil alles einfach doch immer ein bisschen hygienischer verpackt sein muss, wenn man eine Sechser-Crew hat und den Kühlschrank füllt. Also unterm Strich ist mir irgendwann mal klar geworden, dass aus Segeln nicht jetzt das absolut umweltfreundlichste Fortkommen ist, sondern dass auch da noch so ein paar Ungereimtheiten drin stecken. Und angefangen hat.
Ja, sorry. Ja, nee, es ist wirklich interessant, weil ich habe mich ja auch diesem Thema das ein oder andere Mal im Zuge eines YouTube-Videos oder auch hier im Podcast schon gewidmet und gesagt, Mensch, ich meine, ganz ehrlich, wir alle Segler haben diesen Umweltgedanken schon in uns. Also das heißt, ich kann mir kaum vorstellen, dass es jemanden gibt, der segelt und das Thema Umwelt nicht ernst nimmt. Aber dennoch, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist es eben so, man segelt, es ist zwar umweltfreundlicher als viele andere Arten Urlaub zu machen, aber dieser Alltag oder diese, ich weiß nicht, ob es einfach auch daran liegt, dass wir im 20. Jahrhundert unterwegs sind, es ist unfassbar schwierig, wirklich umweltfreundlich unterwegs zu sein, zu leben. Und viele Dinge im Alltag, die wir schon gar nicht mehr als, ich sage jetzt mal, umweltschädlich wahrnehmen, ohne es jetzt mal übertreiben zu wollen. Wir merken teilweise ja schon manches gar nicht mehr. Und auch beim Segeln ist es eben so, dass es das ein oder andere gibt. Ich habe es letztens gehabt mit jemandem, ja, umweltfreundlich segeln, wie soll man das machen? Ich habe gesagt, es geht schon damit los, dass du in erster Linie segeln solltest. Also nicht Motoren, wenn du nicht Motoren musst, aber das ist ja jetzt mal nur so das Kleine. Aber bei dir, wenn man dann mal so auf dieser Seite und so ist, dann merkt man ja, ich glaube, du bist ja dann da auch so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, ohne das jetzt mal übertreiben zu wollen. Aber was genau ist denn jetzt eigentlich dieses Ziel oder diese Projektidee? Was genau sind diese Eckpunkte?
Also vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was du vorher gesagt hast. Es lässt natürlich niemanden kalt, in der schönen, einsamen Bucht zu ankern, abends noch eine Runde schwimmen zu gehen und dann treibt irgendein Plastiksack an deinem Boot vorbei. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemanden kalt lässt und der dann denkt, okay, ich springe jetzt trotzdem rein, macht ja trotzdem Spaß. Hauptsache, ich bin jetzt hier und habe diese tolle Bucht für mich. Das denke ich, das geht jedem irgendwo unter die Haut. Und ich bin jetzt nicht der absolute Weltverbesserer. Also ich fahre mit meinem Diesel und dem Boot hinten dran und mein Auto braucht in dem Fall, wenn ich den Trailer hinten dran habe, tatsächlich das Doppelte an Sprit, was ich ohne Trailer brauchen würde. Und mein Ölzeug ist genauso aus Plastik wie das Ölzeug von anderen Menschen auch. Da bin ich jetzt nicht heiliger als der Papst. Also muss man irgendwie immer richtig einordnen. Ich möchte da bitte nicht falsch verstanden werden.
Finde ich aber super. Finde ich total genial, dass du genau das auch so ansprichst. Es geht hier nicht darum, zu sagen, ich kann's und kein anderer. Nein, ich glaube, du willst eben zeigen, dass mit den Möglichkeiten, die man hat, es gibt Dinge, die sind so, wie sie sind, aber es gibt eben auch manche Dinge, die müssen so nicht sein.
Genau. Ich probiere einfach die Dinge zu ändern, die ich jetzt ändern kann. Ich kann nicht drauf warten, bis dann auch mein SUV tatsächlich einen klimaneutralen Antrieb hat. Wenn ich dann erst anfange, meine Zahncreme zu wechseln, nur weil die jetzt gerade Mikroplastik hat und ich einfach nur zum anderen Produkt greifen müsste, dann mache ich irgendwas falsch, dann stimmt's nicht. Also wichtig ist für mich einfach, dass es endlich losgeht mit der Veränderung. Ich glaube, wir haben einfach schon viel zu lange gewartet. Es ist viel zu viel im Argen, wenn man sieht, was im Meer so alles rumtreibt. Naja. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich glaube, da haben wir schon genug drüber geredet. Du hast recht, vielleicht mal zu meinem Projekt. Das hat eigentlich ganz simpel angefangen mit einem ganz lapidaren Gespräch mit meinem Sohn, wir haben über Segeln geredet, der studiert gerade Energiewirtschaft und ich sage so zu ihm, du, ich habe vor, nächstes Jahr tatsächlich mal 1000 Seemeilen ohne Sprit auszukommen. Das ist so mein Ziel. Und er sagt, das schaffst du eh nicht. Und naja, wie das halt so ist zwischen Vater und Sohn, das war für mich so, natürlich schaffe ich das, klar.
Die Herausforderung ist geboren.
Das, Richtig, ganz ja. Genau. Ich konnte ja gar nicht anders. Das war eine Provokation an sich und das hat er in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Ich im ersten Moment auch nicht, aber da habe ich gesagt, doch, das schaffe ich. Und dann ging es eigentlich los. Und dann dachte ich, dem Kerl beweise ich's. Und mein 6 PS Mercury hinten dran, der hat mir ohnehin schon manchmal ein bisschen Kopfzerbrechen und Frustration gebracht. Ganz einfach, wenn du das Boot einsetzt im Frühling und klar hast du mal Probe laufen lassen, aber jetzt solltest du vom Kran wegfahren und das Ding springt nicht an. Und du ziehst dir da die Finger wund und das geht nicht und dann greifst du doch zum Paddel und schiebst dein Boot dann mehr oder weniger mit Muskelkraft in die Box, was unter dem großen Hafenkino dann alle hocken im Kaffee und gucken dir dabei zu. Also war einfach immer Käse und das hat mich immer angekäst und ich dachte, ich segel hier wirklich nachts über den Bodensee. Das war letztes Jahr eine Traumstimmung mit wirklich tollem Wind bis nachts um 12. Kein Mensch war mehr draußen und ich war allein auf dem Boot und bin da so dahin geglitten. Das war wirklich schmerzhaft für mich, beim die letzten zwei Seemeilen dann in den Hafen zurückzufahren mit Motor und diesen Gestank und diesen Krach zu verursachen. Nach dieser herrlichen Erfahrung, lautlos über dieses Wasser zu gleiten, es war einfach nur toll. Und also das Gleiten war toll, aber dieser Motor
hat mich massiv gestört.
Ja. Und so kam ich auf diesen Grundgedanken. Und mittlerweile ist dann einfach mehr draus geworden, weil wenn ich dann sowas anpacke, dann frage ich mich natürlich nicht nur, wie kann ich weniger CO2 oder vielleicht gar kein CO2 produzieren, sondern wie lade ich meinen Akku von diesem Boot, von diesem Motor dann auf, auch wieder ohne CO2. Ich meine, in den Hafen zu fahren und das Ding einfach an den Landstrom anzustecken, wo ich nicht weiß, was ist das für ein Strom, der da aus der Steckdose kommt, das ist einfach auch nicht befriedigend. Ein Elektroantrieb macht nur Sinn, wenn er tatsächlich regenerativ betankt wird. Das ist nicht nur im Straßenverkehr so, sondern das ist natürlich auch auf dem Wasser so. Und dann ging es weiter. Dann habe ich mir überlegt, wie kommst du eigentlich von diesem großen Müllsack, den du am Ende eines Turns vom Boot trägst, runter? Wie schaffst du es tatsächlich mal wirklich vielleicht ohne Müll auszukommen und zumindest mit einem ganz geringen Maß? Also ohne eine Plastiktüte wird es nicht gehen. Irgendeine werde ich auch verwenden. Aber ich will mal versuchen, wirklich so viel wie möglich zu vermeiden, wo immer es geht. Und ich glaube inzwischen, es ist nicht eine Frage des Nicht-Könnens, es ist immer eine Frage des Nicht-Wollens. Natürlich ist es bequem, einfach zum Frischhaltebeutel zu greifen oder die Plastikdose in den Kühlschrank zu schmeißen. Aber ich denke mir, Glas wird erstaunlicherweise auf jedem Segelboot toleriert, wenn es um den gemütlichen Rotwein auf dem Achterdeck am Abend geht. Da trinken wir nicht aus Plastikflaschen. Aber wenn ich dann argumentiere, ich möchte auch keinen Plastikkanister fürs Trinkwasser haben, dann sagt jeder, oh, Glas ist zerbrechlich und hin und her. Ich bin heute Mittag mit einem Hersteller von Wollfilz in Verbindung getreten und meine Idee ist jetzt zu sagen, ich nehme einfach eine Kiste leere Sprudelflaschen und nehme mir da aus Wollfilz solche Umantel drum, dass die Flaschen tatsächlich bruchfest sind und eine Sprudelflasche ist bruchfester als eine Weinflasche. Also wenn es mit der Weinflasche funktioniert, warum soll es mit der Sprudelflasche nicht gehen? Ja. Und wenn ich die zusätzlich schütze und mir in eine Backskiste so ein Gitter einbaue, wo ich genau diese Flaschen mit genau diesen Wollfilz-Ummantelungen reinstellen kann und reindrücken kann und die halten da drin, dann kann ich auch mal 20 Grad Lage haben, ohne dass die rumpurzeln und ich traue mir jetzt einfach zu und ich glaube, dass ich diesen Turn überstehe, ohne dass eine Flasche an Bord zu Bruch geht. Das ist so die Idee, wie ich mein Trinkwasser transportieren will. Genau. Das
Wahnsinn.
Sind so die Dinge, mit denen man sich da auseinandersetzt.
Ja, interessiert mich sogar noch ein bisschen mehr. Also ich sag mal, ich kann mir vorstellen, das sind viele, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten, mit denen du da konfrontiert bist. Also zum einen tatsächlich, klar, Wasser. Das hast du jetzt in den Flaschen, hast du gesagt, okay. Was waren denn neben dem Wasser und dem Laden der Batterie sonst noch für Fragen, mit denen du dich konfrontiert gesehen hast, nachdem du dir mal Gedanken gemacht hast, wie du ansonsten umweltfreundlich unterwegs sein kannst? Gibt es da ein paar Kleinigkeiten, wo du sagst, hey, habe ich am Anfang gar nicht drin gedacht, aber ach ja, stimmt, so kann ich das natürlich auch nicht machen. Das würde irgendwie nicht passen, sage ich mal.
Also grundsätzlich ging es damit los, dass auf meinem Schiff die Belüftungsmöglichkeiten eher eingeschränkt sind. Es ist ein 4,5-Meter-Boot. Ich habe natürlich einen Niedergang, den ich dann ganz öffnen kann, aber es gibt einfach keine Seitenluken. Ich habe nur ein Dachfenster, aber du kriegst da halt so richtig den Durchzug nicht rein. Und immer dann, wenn ich Spaghetti gekocht habe, ist mir das aufgefallen, da beschlagen halt die Wände, der Dampf ist überall. Es ist tatsächlich wie eine Waschküche. Und das ist mal auf der einen oder anderen Charterjacht, bei der einen mehr, bei der anderen weniger, Anhänger eben auch schon passiert, besonders wenn es kühl ist und man dann die Luken auch gern wieder zumacht, da hast du halt sofort den Dampfbeschlag überall. Ich habe mich immer gefragt, warum wird auf dem Schiff nicht ein Dampfdruckkochtopf benutzt? War schon immer die Frage, weil ein Dampfdruckkochtopf in der Küche selbstverständlich, es ist klar, ich habe hier einen zu Hause, das Gemüse ist schnell gar, es ist tatsächlich gesünder, weil einfach weniger Vitamine kaputt gehen, aber der große Vorteil vom Dampfdruckkochtopf ist, dass er kaum Dampf produziert, weil ein Ventil drauf ist und erst wenn das Ventil anfängt zu steigen und du nicht rechtzeitig die Gasflamme zurückdrehst, tritt da Dampf aus. Du hast während des gesamten Garprozesses keinen Tropfen Wasser, der da austritt. Und deshalb für mich als Segler in einem schlecht belüfteten Schiff eigentlich ideal. Dazu hin spart es noch Gas. Ich brauche vielleicht ein Drittel des Gases, weil der Wasserbehälter unten drin ja nur mit einer Tasse gefüllt wird. Und wenn ich Kartoffeln abkoche, dann brutzeln die normalerweise eine Dreiviertelstunde im Salzwasser rum mit 1,5 Liter, die ich heiß machen muss. Und wenn ich jetzt mit dem Dampfdruckkochtopf die kleinen Kartoffelstücke auf das Dampfsieb lege und unten nur eine Tasse Wasser reinschütte, dann bin ich in 10 Minuten fertig und ich habe nicht ein Drittel der Energie gebraucht, um dieses Wasser zu erhitzen und zu 120 Grad heißen Dampf zu machen. Also das ist ein Ding, das verstehe ich im Leben nicht, warum niemand einen Dampfdruckkochtopf auf dem Schiff benutzt. Und sind wir ehrlich, die Dinger sind heute so sicher, die fliegen dir nicht mehr um die Ohren wie früher. Nee, früher konntest du den Deckel aufmachen und dann hat's Puff gemacht. Heute hast du ein Sicherheitsventil und du kannst erst, wenn abgedampft ist und kein Druck mehr drin ist, das Ding öffnen. Kein Mensch hat's auf dem Schiff. Ich verstehe nicht, warum.
Ist dir das auch erst mit der Idee zu diesem Projekt gekommen oder hast du das schon länger? Dass du sagst.
Das spukt schon länger in meinem Kopf, aber jetzt wird es für mich halt existenziell, weil jetzt geht es mir darum, wirklich innerhalb dieses Projektes so wenig wie möglich CO2 zu produzieren. Ich werde mit Gas kochen, ich sehe keine Alternative. Natürlich gibt es Solarkocher, aber da brauchst du einen 1,50 Meter großen Solarspiegel und einen Topf in die Mitte, aber das kannst du auf dem Segelboot ja vergessen. Also ich muss da Kompromisse eingehen und ich werde da natürlich ganz normales Propan oder Butangas oder was immer in diesen blauen Flaschen drin ist, verbrennen und mir ist völlig klar, dass das auch im Carbon-Kreislauf drin ist. Also das ist kein regenerativer Energiequell, sondern das ist ganz normale, konventionelle Energie. Und mein Ziel ist es dann halt wenigstens zu sparen, so weit es eben geht. Zum Beispiel das Wasser in einem schwarzen Wassersack auf dem Deck liegend, der da einfach rumliegt den ganzen Tag in der Sonne, der heizt sich vor auf 50 Grad und dann muss ich schon mal das Wasser nicht mehr von 20 auf 80 oder 90 Grad zum Kochen erhitzen, sondern bloß von 50 auf 90 und das ist schon mal wieder ein Teil Energie, den ich sparen kann. Also unterm Strich sind es so Kleinigkeiten, diese Wassersäcke übrigens auch gar nicht so schlecht, die hängt man abends. Wenn es mal ein bisschen kühl ist, kann man sich an den Mast hängen und trotzdem warm duschen, auch wenn man in einer einsamen Bucht ist und keinen Wasserboiler im Schiff hat, wie ich das auch nicht habe. Ich habe also keine Warmwasserquelle. Ich müsste es mir kochen auf dem Gaskocher. Aber mit dem Ding kannst du mit Solarkraft tatsächlich auch warmes Wasser produzieren und das Zeug wird ziemlich heiß da drin. Ich habe heute Mittag in 3 Stunden mal 2 Liter, ich habe es genau abgemessen, von 20 auf 55 Grad erwärmt. Einfach nur durch das, dass dieser Sack in der Sonne rumlag.
Wahnsinn. Und da brauchst du keine Mods-Technik, da brauchst du keine Riesenideen, sondern das ist eigentlich eine recht simple Geschichte. Und du kannst tatsächlich Energie gewinnen, wenn man solche Sachen einfach mit bedenkt. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, von wo nach wo soll es denn eigentlich gehen und wann genau bist du unterwegs?
Ja, das stimmt. Also ich habe mir eine Strecke ausgesucht, die ich schon kenne, zumindest teilweise. Ich war schon im Ionischen Meer unterwegs, also von Korfu runter nach Lefkas und dort noch ein Stück südlich. Da gibt's so eine schöne Inselwelt, da kenne ich mich ein bisschen aus. Da war ich schon mit einer Crew zusammen und ich denke, es ist eine gute Idee jetzt für diesen Turn, wo ich wirklich auf ganz viel achten muss, weil ich viel messe, viel dokumentiere, viel notiere und so weiter, dass ich da nicht auch noch auf das Revier groß, natürlich guckt man immer aufs Revier, logisch, aber dass ich da einfach schon ein bisschen die Kenntnisse habe, wo kann ich schön ankern, wo kriege ich was zu essen, wenn es dann mal ausgeht und so weiter. Das sind so die Dinge, die mir einfach klar sein müssen und dann starte ich in Pescara in Italien, das liegt auf der Ost, also an der Adriaküste. Ungefähr in der Hälfte, also südlich von Ancona. Und wenn ich dann runterfahre nach Lefkas, dann sind es ungefähr 400 Seemeilen. Die möchte ich am Stück zurücklegen. Das ist auch so eine kleine Herausforderung, die ich mir gestellt habe, nachdem ich die Warnley Globe angeguckt habe. Dachte ich, ich will mal so ein Gefühl haben, wie das für die ist, wenn sie wirklich mal die dritte Nacht in Folge nicht schlafen und diesen 70, 80 Nächte und Tage natürlich auch unterwegs. Und dann dachte ich, naja gut, das musst du dir ja nicht antun, aber vielleicht einfach wirklich mal probieren. Wie ist es, wenn du wirklich alleine unterwegs bist und alle 20 Minuten den Kopf aus dem Schlafsack strecken musst und mal gucken musst, ob nicht irgendwo Schiffsverkehr ist? Das kann gut sein. Ich habe nach anderthalb Tagen die Nase voll, fahre in irgendeine Bucht rein, schmeiß den Anker und schlaf erstmal eine Runde. Aber ich will es einfach mal angehen. Ich will es einfach mal probieren. Und das ist auch der Grund, warum ich niemanden mitnehmen möchte. Ich habe den Turn in meiner kleinen, feinen Segelgruppe mal ausgeschrieben, aber als dann keiner geantwortet hat, dachte ich, okay, das muss so sein. Vielleicht ist es für mich auch eine gute Erfahrung. Ich habe schon mehrere Einhandturns gemacht. Dänemark, auf Mittelmeer war ich schon unterwegs. Und genau, ich glaube, ich komme da klar, das ist nicht der Punkt, aber das einfach dann mal so auf die Spitze zu treiben, ja, also wirklich so an die eigene Grenze zu gehen, das soll auch Teil dieses Turns sein, aber mir ist klar, die ersten 4 Tage und dann möchte ich ganz, ganz normal abends in der Bucht sein, auch mal schön essen gehen, mal in ein kleines Städtchen rein und mir den ein oder anderen Cappuccino gönnen. Also es soll ja doch auch einen kleinen Urlaubscharakter haben und nicht nur eine Messfahrt werden.
Genau. Nee, also absolut, und ich finde es auch total cool, weil das zeigt natürlich auch, dass du auch eben gerade deinen Urlaub auf dem Buckel eines Bootes so gestalten kannst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns bei dir einiges an Ideen einfach holen können. Dinge, die uns, ich kann mir vorstellen, dass man sich manchmal einfach, so wie du es vorher schon gesagt hast, vielleicht sich einfach denkt, Mensch, hoppla, wieso habe ich das eigentlich bisher immer so gemacht? Das geht doch auch anders. Vielleicht an dieser Stelle ganz kurz der Hinweis auch auf deine Website www.projekt1000sm.de, also 1000seemeilen.de, die 1000 als Zahl geschrieben, projekt1000sm.de. Da ist ja alles drin, da sind die ganzen Infos und was haben wir gesagt? Im August, glaube ich, geht's los bei dir, ne?
Genau, Mitte August, und ich habe vor, 3,5 Wochen unterwegs zu sein. Mehr gibt mein Zeitbudget im Sommer nicht her. Genau, werde also so gegen 12. September wahrscheinlich wieder in Pescara zurück sein. Mittwoch, vielleicht Donnerstag dieser Woche, das weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig, ja. Aber so wie es halt hinkommt. Fest steht für mich, ich muss die 1000 Seemeilen, die muss ich erreichen, und das CO2-frei. Also entweder unter Segeln oder mit meinem Elektroantrieb, der von einer Firma gesponsert wurde, die von meinem Projekt Wind bekommen hat. Das hat mich sehr gefreut. Also ich habe wirklich die komplette elektrische Antriebsausrüstung inklusive Ersatzakku und Solar-Ladepanel habe ich bekommen, und das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, weil das ganze Projekt halt doch auch ein bisschen Geld kostet. Die Umrüstung ist nicht ganz zum Nulltarif zu haben. Also wenn es nur losgeht mit so einem Dampfdruckkochtopf, der auch schon 150 Euro kostet, ich habe mir vorgestellt, den ganzen Unterwasseranstrich noch erneuern zu lassen. Ja. Aber auch das geht dann gleich wieder in 2.000-3.000 Euro rein bei einer Schiffsgröße wie meiner. Also so unterm Strich kommt schon ein bisschen was zusammen, aber so das meiste habe ich jetzt schon in trockenen Tüchern. Also
du hab ein bisschen. Ja. Ja. Kann man ja ganz offen ansprechen. Also wir können ganz offiziell auch sehr gerne Werbung für Firmen machen, die sowas unterstützen, finde ich. Das würde mich nämlich auch persönlich mal interessieren. Was für ein Elektromotor ist es und was hat der für eine Besonderheit für dich?
Also es ist ein Torpedo, dieser Travel, nicht ganz so viel PS, also nur die Hälfte von dem, was mein Benziner hat, deshalb muss ich auch da ein bisschen vorsichtig taktieren, also da halt tatsächlich in schweres Wetter zu kommen, ist glaube ich nicht lustig, und deshalb habe ich mal auch einen kleinen Navtex-Empfänger gekauft, der auch unabhängig von Strom, also ich muss den alle 2 oder 3 Tage muss ich den an so einen kleinen, eine Powerbank hängen, und dann ist er wieder autark, und der empfängt mir die ganzen Navtex-Nachrichten, hat zudem noch einen Barographen drin, der mir auch den Luftdruck mitlockt, und ich kann den rückwirkend 2 Tage auf dem Display dann angucken. Also ich habe lang gesucht, bis ich das Ding gefunden habe, aber das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, sehr hilfreich, und das dürfte mich hoffentlich vor allzu schlimmen Erfahrungen bewahren. Ich werde natürlich auch die Funknachrichten hören. Ich werde versuchen, Rundfunkempfang zu bekommen, um da immer die Wetterberichte mitzuverfolgen. Also das alles, was halt zu tun ist, wenn man alleine ist, das ist, glaube ich, jetzt für die Hörerschaft dieses Kanals auch langweilig, weil das einfach selbstverständlich ist, ist klar. Aber genau, und die Firma Gigahertz Solutions, das ist ein Hersteller für Hochfrequenz- und Niederfrequenz-Messtechnik, die hat mir diese Ausrüstung spendiert. Vielleicht dazu auch noch ein kurzer Hinweis. Ich werde also auch auf meinem Turn die Belastung durch Elektrosmog messen, weil
misst du das eigentlich alles? Ich meine, du hast ja gesagt, viele Messungen und sowas machen. Genau das ist nämlich auch ein Punkt, der mich interessiert. Wie stellst du das an? Was genau wird gemessen?
Also ich habe Messtechnik dabei, die Hochfrequenz von 27 MHz bis 10 GHz messen kann, also die Richtung detektieren, aber auch die Signalstärke festschreiben. Ich habe einen Datenlogger dabei, wo das Ganze dann mitgeloggt wird. Das sind nicht nur die Radaranlagen gemeint, sondern natürlich auch Mobilfunk oder WLANs von anderen Schiffen und solche Geschichten. Das ist ein Punkt, der... Naja, man hört ja immer wieder, Mobilfunk halb so wild, das ist alles ungefährlich, alles Panikmache. Naja, die Menschen, die sowas immer sagen, die frage ich immer als erstes, in welcher Einheit wird denn dieser Elektrosmog gemessen, von dem du da sprichst, da so unbedenklich ist? Und dann ist meistens Schulterzucken. Und wie viel von dem ist denn für den Menschen gefährlich? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie hoch sind denn die Grenzwerte in Deutschland? Muss ich passen. Also wenn ich dann solche Fragen schon nicht beantworten kann, wäre ich mit Analysen, das macht nichts, einfach mal auch etwas vorsichtiger. Ich bin jetzt nicht der wieder in Höhlen leben will, aber ich habe meinen Mobilfunkgebrauch tatsächlich auf ein Minimum reduziert. Ich bin in der glücklichen Lage, es beruflich nicht nutzen zu müssen, und privat habe ich gemerkt, brauche ich es eigentlich auch nicht. Ich habe es immer dabei, wenn mal ein Notfall ist oder ich später nach Hause komme, kann ich anrufen, dann machen sich meine Lieben daheim keine Sorgen, aber ansonsten bin ich jetzt nicht über WhatsApp vernetzt oder sonstige Dinge. Ich werde es dabei haben, einfach um unterwegs vielleicht auch mal einen Wetterbericht zu holen, das ist ja klar. Aber ansonsten versuche ich auch da so elektrosmogarm wie möglich zu hantieren. Das ist mir übrigens beim letzten Turn, den ich gemacht habe, oben bei Rügen ist mir das aufgegangen, da haben wir uns um die Radaranlage ein bisschen gekümmert und ich habe mir diese Gebrauchsanweisung mal durchgelesen. Und das steht fast bei allen HF-Emittenten immer drin, man soll nicht direkt mit den Augen da reinschauen oder genau. Und da denke ich mir, ja gut, wenn ich nicht direkt mit dem Auge in so eine Radaranlage reinschauen soll, was fast unvermeidlich ist, wenn das Ding so einen Meter über dir hinten dranhängt und du vorne stehst am Steuerstand und ab und zu den Kopf drehst, naja, da stellt man sich dann irgendwann schon die Frage, und ich als studierter Physiker und habe da doch ein bisschen Ahnung davon. Ich habe im Studium sehr viel mit Radioaktivität gearbeitet und jetzt mich eben um das Thema Elektrosmog ein bisschen gekümmert. Die Zusammenhänge sind tatsächlich unbestritten. Also Magnetfelder beispielsweise verursachen Schlafstörungen, weil die Melatoninausschüttung in der Zirbeldrüse eingeschränkt oder gar unterbunden wird. Das ist eine ähnliche Situation wie bei Lichtschlafen. Licht sorgt dafür auch, dass Melatonin nicht ausgeschüttet wird und dass du deshalb nicht in den Tiefschlaf kommst. Also das sind Zusammenhänge, die sind ja wissenschaftlich belegt. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich bin jetzt nicht der Esoteriker, der irgendwelche Kupferspiralen unters Bett legt, aber ich versuche auch zu Hause möglichst wenig Elektrosmog zu erzeugen. Also wir haben das Schnurlostelefon zum Beispiel abgeschafft. Das war am Anfang, wie jetzt auch mit dem Segeltörn, auch nicht einfach, bestimmte Dinge mal anders zu machen. Im Anfang haben sie gemurrt und gesagt, ja, dann können wir gar nicht mehr durchs Haus laufen während des Telefonierens. Dann habe ich gesagt, ja und, dann sitzt doch auf dem Sofa, ist doch eh gemütlicher. Und seit das so ist, telefonieren wir alle entspannt auf dem Sofa. Ich habe in jedem Zimmer eine Steckvorrichtung fürs Telefon. Also wenn ich mal ungestört telefonieren will, stöpsel ich es aus, gehe in ein anderes Zimmer, stöpsel es ein und fange an zu telefonieren. Es geht, man muss es nur...
Ja, es ist wirklich, wollen. Ich finde es total beeindruckend und es macht mir unglaublich viel Spaß, dir dazu zu hören, weil du wirklich alltägliche Dinge ansprichst, wo man erstmal so denkt, so, ja, wie, also, das, ne, also dafür haben wir es doch erfunden. Aber auf der anderen Seite, wo man sich dann tatsächlich die Frage stellen muss, brauche ich es wirklich genau so? Und du machst eben auch für mich überhaupt nicht jetzt den Eindruck, als wärst du jetzt jemand, ich meine, gibt es ja auch, die dann, oh nein, und meckern über alles. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, du hast eben auch, ja, weil du es ja unter anderem auch studiert hast, das fundierte Wissen, du machst dir tatsächliche Gedanken darüber. Du sagst auch ganz bewusst, natürlich kann man nicht auf alles verzichten, aber muss man ja auch nicht. Aber man muss eben auch nicht, man muss eben auch nicht alles so machen, nur weil es jetzt viele andere so machen. Aber vielleicht. Und
weil
man es
schon immer gemacht hat.
Ja, ja, oder weil man es vielleicht schon
vielleicht
immer
gemacht hat.
Vielleicht
an der Stelle mal zwei Fragestellungen, die mich immer so ein bisschen auf die Palme bringen. Also die Frage ist ja immer, ist der Klimawandel menschengemacht? Das ist so ein typisches Beispiel, wo man sich gerne hinter versteckt und sagt, na, der ist nicht menschengemacht, deshalb darf ich auch weiter meinen Diesel fahren und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Frage ist, ob der Klimawandel Menschen verursacht ist. Die Frage ist vielmehr, wer oder was gibt uns das Recht, diese Schadstoffemissionen in die Atmosphäre zu pusten? Weil es geht ja nicht nur um das CO2. Ich meine, das, was aus dem Auto hinten rauskommt, enthält auch noch ganz andere Stoffe. Das ist der Punkt. Und die Frage ist, was gibt uns Menschen das Recht, das zu tun? Wir sind irgendwie ein bisschen, denke ich mal, Gäste auf diesem Planeten, aber wir benehmen uns wie die Feudalherren in so einem Schloss, das uns gehört. Aber das stimmt so ja nicht.
Absolut. Also ich denke auch, für mich stellt sich sogar die Frage, ich meine, gut, das sind jetzt alles persönliche Ansichten vielleicht, aber ich finde, man kann das, also für mich ist es zum Beispiel so, die Frage ist total uninteressant für mich, weil es ist eigentlich egal. Ich sehe nur, dass ich als Mensch was dazu beitragen kann, dass es besser wird. Und dann ist die Frage, wieso soll ich es nicht tun? Und brauche ich es denn wirklich? Also tut mir das wirklich so gut? Ob das jetzt an mir liegt, dass es der Welt nicht gut geht oder nicht? Also ich bin auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass es der Welt gut gehen sollte. Und selbst wenn ich es nicht verbockt habe, und das ist ein, du bist ja ein absolutes Beispiel dafür, du tust mit Sicherheit sehr wenig dafür, dass es der Welt schlecht geht, aber du machst dir eben auch Gedanken darum, wie kann ich es erhalten für meine Kinder? Und wir haben ja alle irgendwie mal Nachwuchs und wir wollen ja, dass die das genauso erleben. Und gerade beim Segeln denke ich mir immer, wenn ich diese tollen Momente habe, so wie du vorher beschrieben hast, nachts da zu segeln, das ist für mich Lebenselixier. Und es wäre ganz schlimm für mich, wenn meine Tochter oder meine Enkel irgendwann mal das so nicht erleben könnten. Das wäre schlecht. Also insofern finde ich das eine geniale Botschaft, die du mit deinem Projekt da auch hast. Und bevor ich noch zu einer wichtigen Frage komme, möchte ich vielleicht auch wirklich auch an die Zuhörer da draußen, wenn es den einen oder anderen gibt, der hier, der das Projekt genauso cool findet wie wir, der das einfach sinnvoll und gut findet, wirklich echt einfach mal auf die Seite gehen. Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Kooperationsmöglichkeit mit dir. Ich denke, da gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten. Du wirst ja auch, wenn du unterwegs bist oder vielleicht dann auch im Anschluss, die Dinge auch ein bisschen mit nach außen pushen und vielleicht berichten. Du hast ja auch einen Blog, den du ja dann entsprechend dann mit Sicherheit auch mit deinen Erfahrungen füllen wirst, sodass es dann auch ein bisschen eine Reichweite bekommt. Also wir auf jeden Fall, und das kann ich dir jetzt schon garantieren, werden deine Idee, deine Erlebnisse und deinen Blog auf jeden Fall über unsere sozialen Medien mitteilen. Einfach, dass man das mitbekommt. Und an dieser Stelle dann vielleicht gleich mal die Frage, die juckt mich eigentlich schon von vornherein, schaut von Anfang an. Gibt es irgendwas, wovor du, ich will nicht sagen Angst hast, aber wo du sagst, puh, okay, das wird happig oder davor habe ich Respekt oder das wird knifflig auf dieser ganzen Reise? Ist es vielleicht die Entfernung? Sind es die 3 Tage am Anfang? Ist es vielleicht dieser Druck, so sparsam wie möglich die Geschichte hinzubekommen? Oder hast du vielleicht auch Angst, dass du sagst, okay, vielleicht ist es einfach nur eine fixe Idee und es klappt nicht? Gibt es solche Gedanken, die dich umtreiben?
Naja, wie es halt ist beim Segeln. Bei dem Segeln gibt es halt keine absolute Garantie, dass alles glatt geht. Das ist klar. Und wenn du alleine unterwegs bist und du denkst, da ist letztes Mal auch nichts passiert, wo ich über Bord gepullert habe, dann mache ich das jetzt gerade wieder. Das sind halt so Dinge. Und wenn in dem Moment halt die Windböe kommt, dann hast du Pech gehabt. Also ich möchte da wirklich, ich bin nicht der Draufgänger, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich muss auch nicht bei 6 oder 7 Windstärken, fahre ich nicht mehr raus, sondern bleibe ich schön drin. Da ziehen ja andere erst richtig hoch und die Segel hoch und gehen raus. Nee, das ist für mich eigentlich nichts. Ich will das Segeln als Entspannung für mich genießen und ich habe da vor den Herausforderungen natürlich Respekt. Das sollte man auch haben beim Meer. Das ist klar, wenn man auf einem kleinen See unterwegs ist. Ich habe am Bodensee schon Situationen erlebt, da kommst du dir vor wie auf der Nordsee. Ja. Wenn der Föhn aus den Alpen reindrückt, dann ist das alles andere als lustig. Wenn du da draußen bist, dann hast du echt ein Problem. Und vor dem habe ich wirklich ungeheuren Respekt und ich bin mit Sicherheit nicht der Segler vor dem Herrn, aber ich beherrsche einigermaßen. Auf jeden Fall habe ich so die letzten paar Jahre den Eindruck, dass ich mittlerweile ganz gut auch mit dem Boot einhand zurechtkomme. Nee, Angst habe ich eigentlich vor nichts. Ich habe vielleicht Angst, dass ich mir ein bisschen zu viel vorgenommen habe. Es sind jetzt doch mittlerweile viele Baustellen, die ich da beackere und ich merke schon, wie ich noch ganz schön was tun muss. Es sind jetzt doch 9 Wochen bis zu dem Tag, wo ich losfahren will und da gibt es wirklich noch einiges zu tun. Ich möchte einfach auch gut vorbereitet sein. Ich möchte nicht, dass irgendwas nicht geht, weil ich es schlecht vorbereitet habe. Das wäre ärgerlich. Aber sonst habe ich eigentlich keinen Bammel vor diesem Turn. Im Gegenteil, ich freue mich eigentlich unglaublich drauf, weil durch Corona und eine Reise, die ich vor 2 Jahren mit meiner Tochter nach Norwegen gemacht habe, wir 2 alleine, es war richtig, richtig cool. Meine Kinder sind erwachsen beide und da wurde mir auch wieder mal klar, wie herrlich und wie schön Natur ist, wenn man nach Norwegen geht. Das ist jetzt nicht das ideale Segelrevier, weil die Fjorde einfach sehr heikel sind, was Fallwinde angeht und sehr unberechenbare und enge Situationen, kaum Ankermöglichkeiten durch den felsigen Grund und sehr tiefen Grund. Also unterm Strich, es war trotzdem eine wahnsinnig beeindruckende Reise und da ist mir wieder klar geworden, wie wenig wir eigentlich in Deutschland tun und wie viel andere Nationen tun, in Norwegen beispielsweise. Das hat mich echt verblüfft. Ja. Da gibt es große Autofähren, die Inseln mit dem Festland verbinden, die elektrisch unterwegs sind. Jetzt guckst du an Bodensee. Der Bodensee ist ein Trinkwasserrevier für ganz Süddeutschland eigentlich. Und da fahren die Fähren nach wie vor mit Diesel. Ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendeine Anstrengung unternommen wird, das endlich mal zu ändern. Das ist was ich nicht verstehen kann auf einem Trinkwasserrevier. Also ja, da passen so verschiedene Sachen nicht zusammen. Und das ist eigentlich so mit dem Grund, da endlich mal auch ein bisschen gegenzusteuern und vielleicht einen Impuls zu setzen und sagen, ja, es geht auch anders. Auf dem Chiemsee zum Beispiel dürfen nur elektrisch betriebene Motoren tagsüber unterwegs sein. Abends darf man im Verbrenner nach Sonnenuntergang in den Hafen zurückfahren, aber untertags nur elektrische Boote. Und ganz ehrlich, die Atmosphäre auf dem Chiemsee durch diese Ruhe ist fantastisch. Ich liebe das total. Also ich brauche das Gebrummel von den Verbrennern brauche ich nicht. Also da kann man sich auch geteilter Meinung sein. Es gibt den einen oder anderen sicher guten Grund und vor allem, weil es halt einfach schon immer diese Dieselmaschine war, die im Schiffsbau getuckert hat. Aber das muss ja nicht so bleiben. Es gibt beim Elektromotor die ein oder andere Problemstelle, das sehe ich auch, der Akku beispielsweise, also das Lithium ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Korrekt.
Aber nur weil sich die Automobilindustrie darauf festgeschossen hat, muss es ja nicht dieser Speicher, Elektrospeicher bleiben. Vergleichen wir nur die Motoren, ist der Elektromotor eindeutig im Vorteil. Er ist leiser, emissionsfrei, kann im Fahrzeugbereich jetzt Energierückgewinnung betreiben, im Benziner kann das nicht. Also er hat weniger Teile, er ist langlebiger, er ist kostengünstiger, alles, was wir eigentlich wollen. Und trotzdem ist die Ablehnung gegen den Elektromotor relativ groß. Und natürlich, die Bedenken stimmen, das Lithium muss zuerst gewonnen werden. Und wenn ich den Lithium-Akku nicht regenerativ betanke, dann kann ich gleich Sprit reinleeren, weil irgendwo wird dann CO2 hergestellt im Kohlekraftwerk und ich schütze dann in Form von sauberer Energie in meinen Tank. Das macht keinen Sinn. Funktionieren tut das System wirklich nur ökologisch sinnvoll, wenn man regenerative Energien nutzt. Aber jetzt die Elektromobilität nach hinten zu schieben, weil wir sagen, wir haben noch nicht genügend regenerative Energie zur Verfügung, um diese zu betanken, macht ja auch keinen Sinn. Mit irgendwas musst du ja anfangen. Entweder du fängst mit den Fahrzeugen an oder mit der Betankung. Oder beides gleichzeitig irgendwie. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen. Und
Es ist
einfach so zu zeigen, es gibt Bereiche, da kann man was ändern, wenn man das wirklich will. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ist wurscht, aber es ist mal eine Bewegung drin. Ich werde wahrscheinlich die nächsten 2-3 Jahre immer noch mit meinem Tiguan da runterfahren und das Boot im Schlepptau haben. Wenn ich dann mal noch ein paar Jährchen auf dem Buckel habe, ich bin jetzt gehe auf die 57 zu, irgendwann habe ich vielleicht ein feststationiertes Boot irgendwo, dass ich eben keine Zugmaschine mehr brauche, dann kann ich auch mit dem Zug runterfahren. Also Loano an der italienischen Küste ist gut zu erreichen mit dem Zug. Da kann ich mir gut vorstellen, mal ein Boot zu haben und von dort aus nach Korsika zu segeln oder Richtung Genua oder Richtung Côte d'Azur oder sonst wohin. Genau. Aber momentan geht's halt nicht und dann muss ich mit diesem Kompromiss muss ich noch leben, leider.
Ja, aber das ist schon, ich finde, diese Kompromisse, ich meine, wir gehen in unserem Leben, du musst immer irgendeine Entscheidung treffen und Kompromisse sind ja immer noch besser, als wenn man es jetzt irgendwie ganz anders macht. Und ich fand es ganz interessant, was du vorher gesagt hast. Man muss da ja irgendwie auch weiterdenken. Irgendwie muss es ja mal losgehen. Und du bist ja auch jemand, also du weißt ja Bescheid über das, was du sprichst. Es merkt man ja auch, wenn man mit dir darüber spricht. Also du hast ja auch für alles wirklich auch ein Argument und ich denke, das ist auch mit der Grund, weshalb du eben teilweise sinnvolle Argumente hast, beziehungsweise, Entschuldigung, sinnvolle Kompromisse einfach auch mit eingehst, weil du sagst, okay, das ist jetzt einfach so, einen kleinen Tod muss ich sterben. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer noch diesen Weg, der zumindest besser ist als der andere, ja, als die andere Alternative, die viele gehen würden. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie dein Trip wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der sehr gut wird und ich könnte mir Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du nach kurzer Zeit wahrscheinlich da so in den Flow reinkommst, dass es dann selbstverständlich ist für dich, einfach auf diese sparsame Art und Weise zu reisen. Und wahrscheinlich wirst du dich irgendwann fragen, okay, wieso ist man da nicht schon vorher auf die Idee gekommen? Also ich, so wie du jetzt so darüber sprichst, kann ich mir wirklich vorstellen, dass das eine Geschichte wird, die sehr, sehr erfolgreich wird, auch jetzt vom Empfinden her. Also da bin ich wirklich extrem gespannt. Ich werde das verfolgen. Wir werden da auch auf jeden Fall in Verbindung bleiben diesbezüglich. Und deinem Sohnemann kannst du damit dann auch, glaube ich, wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass der weiß, dass du das so machen wirst. Wahrscheinlich ist er sehr verwundert darüber, dass du daraus jetzt auf einmal so ein Riesenprojekt gemacht hast und vom Hundertsten ins Tausendste gehst. Das hätte er wahrscheinlich nicht gedacht.
Es freut ihn. Aber er weiß auch, dass ich stur bin. Also wenn ich mir dann sowas in den Kopf gesetzt habe, da gibt es auch kein Zurück mehr. Ich meine, wir besprechen das jetzt. Ich habe schon eben, die Sponsoren sind da ja mit eingestiegen, schon einige. Und ich habe bei mir im Kollegenkreis doch einige Unterstützung gefunden, ganz überraschenderweise. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich kann immer zurück. Ich kann jetzt nicht sagen, ich blase das Ganze ab oder ich mache es in abgeschwächter Form.
Das ist durch.
Das ist vorbei. Ich hab mal kurz überlegt, ob ich eine Woche konventionell segle, also mir eine Woche lang dann tatsächlich mal im Supermarkt wirklich die Plastikverpackungen vielleicht nicht gezielt raussuche, aber einfach mal so ganz unbedacht einkaufen gehe und eine Woche mal den Stromzähler, ich habe so einen kleinen Energiezähler dabei, wenn ich an den Landstrom tanke, dass ich dann mal messe, wie viel ich wirklich verbrauchen würde an konventioneller Energie. Und das habe ich meiner Tochter erzählt und sagte, Papa, mach das nicht, du würdest dir selber ein Bein stellen, weil wenn du 2,5 Wochen jetzt wirklich das durchhältst und dann machst du eine Woche wieder so das normale Programm, dann hast du vielleicht Vergleichsdaten, aber deine Sponsoren würden entsetzt den Kopf schütteln und sagen, jetzt hat er groß angekündigt, er macht hier 3,5 Wochen einen auf sparsam und dann kommt er zurück und leert dann doch den Plastikmüll in den gelben Sack rein. Das nimmt dir niemand ab. Und dann habe ich gesagt, du hast recht, das stimmt. Ich muss irgendwie anders an diese normalen Verbrauchsdaten kommen. Ich habe ja vor, nächsten Frühjahr wieder einen größeren Turn zu fahren mit ein paar Segelfreunden, die da mit dabei sind. Und ich denke mal, dass das wieder so ein normaler, konventioneller Turn wird und dass ich dort vielleicht die Möglichkeit habe, das Ganze nochmal zu messen, aber halt dann das, was wir dort wirklich umgesetzt haben und an Müll produziert.
Also genau. Da bin ich dann auch mal gespannt. Ich meine, diesbezüglich sind wir ja auch in Kontakt und wenn ihr dann mal wirklich mit eurer normalen Crew unterwegs seid, würde es mich echt mal interessieren, welche Ideen, Gedanken und Umsetzungen du von diesem Turn mitnehmen konntest für den, ich sag mal, normalen Charter-Turn. Weil ich bin ja der Meinung, dass man einige Dinge einfach auch beim Chartern ohne Probleme ganz easy umsetzen kann und damit einfach was Gutes für die Umwelt tut. Manchmal sind es ja wirklich Kleinigkeiten, ja. Es geht ja los mit dem Spüli oder auch mit der Sonnencreme. Ich meine, manche lachen da und sagen, ja, jetzt hör aber mal auf, Also auch jetzt mit der Sonnencreme ist es ja auch immer wieder so eine Sache, wenn man da immer wieder baden geht und wasserfest ist nicht gleich wasserfest. Also wasserfest, ich glaube 15%, wenn am Körper kleben bleiben, heißt, darfst du schon wasserfest genannt werden. Also es gibt eben so, oder auch die Verpackung an sich. Ist ja auch mit Sicherheit ein Thema für dich. Also du musst ja Dinge mitnehmen und wahrscheinlich hast du schon den Kopf geschüttelt beim Einkaufen, weil du gedacht hast, okay, bin ich ja unglaubwürdig, wenn ich das kaufe. Der Inhalt ist okay, aber was mache ich mit der Verpackung? Wie gehst du denn damit um?
Ja, nee, da habe ich jetzt auch bei mir zu Hause schon umgestellt. Also Duschbad gibt's bei mir nicht mehr. Seife ist nicht flüssig, sondern Seife ist fest. So ist sie naturgemäß und diese natürliche Seife, die hat keine Chemikalien drin, die sie flüssig macht und flüssig hält, sondern die ist einfach fest. Das ist ein Prozess der Verseifung, ein ganz natürlicher Prozess. Und ich benutze tatsächlich keinen Duschbad mehr aus der Plastikflasche, sondern ich habe wieder ein Stück, so hat man eine Zeit lang gesagt, ich würde jetzt einfach mal Seifenstück dazu sagen. Genau. Das klingt nicht ganz so spektakulär, aber es funktioniert, es macht genauso sauber und es ist absolut. Ganz ehrlich wahnsinnig sparsam. Das
Ding ich habe das fürs
nicht klein. Also ich weiß nicht, ich glaube ein halbes Jahr, bis ich sie wirklich dann nicht mehr in die Hände nehmen kann, weil sie zu klein wird, aber dann kaufst du dir eine neue für 1,50 und du hast ja, wirklich wenig Müll produziert und trotzdem die gleiche Reinheit an den Tag gelegt. Aber kritisch wird's dann, und das hast du richtig angesprochen, wenn du dir versuchst, mal ökologische, mikroplastikfreie Zahnpasta zu kaufen, die dann wieder in der Plastiktube ist. Das ist für mich so absurd, so das passt irgendwie, passt es für mich nicht. Und da ist es, das ist wirklich so, da suchst du dir lange Zeit, läufst du dir die Hacken wund, bevor du mal ein Produkt entdeckst, das wirklich einigermaßen pfiffig ist. Ich habe jetzt entdeckt, es gibt Zahnpasta zum Kauen. Das sind Tabletten, also die sind trocken und die nimmst du in den Mund und zerkaust sie. Okay. Und putzt dir dann mit der nackten Zahnbürste, die du vielleicht ein bisschen befeuchten kannst, so die Zähne. Funktioniert, ist etwas ungewohnt und hat mich jetzt nicht so angesprochen. Also da muss ich dann sagen, okay, war nicht das Feeling, dass ich mir beim Zähneputzen irgendwie wünsche. Man kann auch Komfort haben, ohne dass man jetzt vielleicht solche Kaulösungen bevorzugt. Und ich muss jetzt einfach mal gucken. Ich habe mittlerweile ein Buch besorgt, wo ich mal gelesen habe, wie man Zahncreme auch selber machen kann. Die Idee hatte ich noch nicht. Da bin ich jetzt drauf gekommen. Mal sehen, wie die Lösung wird. Aber ein Problem ist es wirklich mit der Charter Crew. Weil für mich alleine kann ich solche Entscheidungen treffen. Ich kann für mich alleine den Standard festlegen, ohne dass ich mit den Zähnen knirsche. Weil dann, wenn es mir zu viel wird, dann mache ich es einfach nicht. Aber wenn du halt mit einer Crew unterwegs bist, wo tatsächlich jeder so den Urlaub und locker und kommt doch nicht drauf an und die Packung und jenes, da ist es, glaube ich, schon schwieriger, so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also das, was ich hier mache, ist mir auch völlig klar, das ist nicht übertragbar 1:1 auf die klassische Charter-Crew, auf den Freundeskreis, Familienkreis, den man da zum Segeln mitnimmt, das ist völlig klar, aber vielleicht ist es doch ein kleiner Anstoß zu sagen, okay, heute ist wenig Wind, warum wollen wir einfach nicht hierbleiben, warum sollen wir die 30 Seemeilen Motoren, morgen ist wieder Wind angesagt, dann segeln wir sie halt. Dann hat man auch schon mal 10 Liter Sprit gespart oder sonst wie viel, keine Ahnung, wie viel so ein Diesel da hinten rausballert, je nach Schiffsgröße auch. Aber vielleicht muss man seine Segelbedürfnisse auch mal ein bisschen einfach nach der Natur richten und nicht mit aller Gewalt für diesen Turn so terminieren, dass man wirklich an dem Tag dort und an jedem Tag dort ist. Es gibt immer Zwänge, man muss das Boot rechtzeitig zurückbringen, das ist keine Frage. Aber vielleicht kann man die ein oder andere Strecke dann tatsächlich mal einfach nicht segeln und auch nicht Motoren, sondern einfach da bleiben, weil macht man halt eine Wanderung und am nächsten Tag segelt man weiter. Also Kompromissmöglichkeiten gibt's immer und das ist vielleicht tatsächlich, muss man da so ein bisschen ökologisch, kleinen ökologischen Gedanken da hegen und pflegen. Das wäre, glaube ich, nicht uninteressant in unser aller Sinne, genau.
Also finde ich total schön, was du jetzt auch gerade gesagt hast, im Sinne von dieses, was die Charter-Crew dann davon übernehmen kann. Das war nämlich jetzt auch so ein bisschen so meine Schlussfrage auch gewesen. Dieses Projekt bedeutet für dich mit Sicherheit sehr viel. Und meine Frage war so, was du dir vielleicht daraus erhoffst, die Menschen, die dieses Projekt mitbekommen, die das sehen. Gibt es etwas, wo du sagst, Mensch, würde mir wünschen, dass ein Chartersegler sich Folgendes daraus ziehen kann, ohne natürlich dieses Gefühl zu haben, dass man das 1:1 übernehmen kann. Wie du gerade schon gesagt hast, das ist jetzt nicht möglich, aber es gibt doch so ein, zwei Punkte, zum Beispiel wahrscheinlich, was du gerade angesprochen hast, dass man eben den Charterturn so genießt, wie es die Natur eigentlich vorschreibt. Ja, sprich, wenn Wind ist, gehe ich segeln. Und wenn kein Wind ist, mein Gott, dann bleibe ich einfach mal in der Bucht. Sind es so diese Gedanken, die du dir so ein bisschen aus diesem Projekt auch erhoffst, was so die breite Masse vielleicht treffen kann?
Ja, durchaus. Also mit meinem Projekt wollte ich jetzt ja nicht nur mir was beweisen. Natürlich ist es eine Herausforderung, jetzt diesen Turn, so wie ich ihn mir vorgestellt und auch geplant habe, den so durchzuziehen und das alles auch hinzukriegen. Das ist klar. Das ist schon mal die erste Schicht. Aber die zweite Schicht oder die zweite Ebene in diesem Projekt ist tatsächlich, drum hänge ich es auch an die große Glocke. Nicht, weil ich denke, dass das für andere jetzt so amüsant oder Wahnsinn toll ist, sondern vielleicht wirklich, um ein kleines Zeichen zu setzen und den ein oder anderen doch zum Nachdenken anzuregen. Was können wir an Kleinigkeiten tatsächlich ändern? Also die Sache mit dem Dampfdruckkochtopf zum Beispiel, die hat mich noch immer nicht losgelassen. Ich war noch auf keiner Bootsmesse, wo ich einen von WMF oder von sonstigen Firmen, die Dinger herstellen, Silit oder so, gesehen hätte, der da Dampfdruckkochtöpfe angeboten hätte. Für diesen Lotus-Grill, da sieht man auf jeder Messe Leute, die da stehen und das Ding anpreisen. Warum diesen Dampfdruckkochtopf nicht zum Beispiel? Oder wie ist es mit dem Radar? Also man steht im Hafen und man sieht die Radarantennen sich drehen. Da denke ich mir immer, warum muss das sein im Hafen? Das ist doch völlig, völlig unnötig. Es sind einige tausend Mikrowatt pro Quadratmeter, die da punktuell rüberkommen, und das ist eine Belastung, die einfach unnötig ist. Das muss nicht sein. Genau. Also solche Dinge, vielleicht mal darauf zu achten, dass man man muss nicht mit 6 oder 7 Knoten durch die Gegend heizen, vielleicht tun es auch 4, und man stellt erstaunt fest, dass die Dieseluhr halt doch deutlich langsamer runtergeht. Ob er dann eine halbe Stunde früher im Hafen ist oder nicht, was juckt's? Also das sind so die Dinge, wo ich mir immer denke, da könnte man ein bisschen rauskitzeln. Und jeder gesparte Liter Benzin ist ein Plus für die Umwelt. Das muss man einfach sehen. Und ich habe mir für mein Schiff vorgestellt, und da habe ich jetzt am Bodensee die Eintragung dieses Elektromotors auf mein Boot, das war echt ein Abenteuer, da habe ich nicht schlecht gestaunt. Da geht es nämlich darum, mein 6 PS Mercury, da ist es die maximale Motorleistung, die an mein Boot ran darf. Und als ich dann versucht habe, diesen Elektromotor noch eintragen zu lassen, haben sie mir erklärt, dass man die Leistung zusammenzählen muss und dann muss das Maximum rauskommen. Da dachte ich, Moment, ich kann doch einfach nur einen von den beiden hinten ranschrauben. Ich habe doch nur die Möglichkeit, einen der beiden Motoren zu installieren, und deshalb ist es sinnlos, 9 PS draus zu machen. Mein Boot darf nur 6 fahren und deshalb den Eintrag zu verweigern. Jetzt sind wir aber da übereingekommen, dass so eine Ausschließlichkeit in den Bootspapieren steht, dass nämlich immer nur einer der beiden Motoren installiert werden darf und nicht beide gleichzeitig.
Ah.
Es geht für mich technisch gar nicht anders. Ich kann es gar nicht und ich wollte es auch nicht. Ich habe doch bloß 2 Hände. Wie soll ich denn einen Benzinmotor bedienen, gleichzeitig einen Elektromotor bedienen, gleichzeitig die Pinne in der Hand haben und dann noch irgendwelche Schoten und Landleinen? Ich weiß nicht, was die denken, wie vielseitig ich bin. Ich habe keine Ahnung. Also, dass das jetzt funktioniert hat, hat mich schon mal gefreut. Allerdings steht auch die Einschränkung dabei, man darf diesen Zweitmotor nicht mal an Bord haben. Und das ist jetzt sowas, das finde ich ziemlich unsinnig, weil nehmen wir an, ich würde umweltbewusst tatsächlich den solar betankten Elektroantrieb benutzen können während meiner Bodenseetour eine Woche lang, und der Benziner würde unten drin liegen, wäre doch völlig wurscht. Und wenn ich ihn aber brauche, weil ein Föhnsturm losgeht, ist es doch in aller Sinne, wenn ich diesen Motor dabei habe und den elektrischen Motor wegnehme, weil er zu wenig Leistung hat für dieses Ereignis, und ich kann aus Sicherheitsgründen dann den Mercury rauszaubern. Also das darf ich nicht. Wenn man mich dabei erwischt, dann habe ich ein Problem. Und Das sind Dinge, die kriege ich irgendwie nicht zusammen. Ich glaube, da sind wir Deutschen halt Wahnsinnsbürokraten. Das hat dann irgendwann einer mal festgeschrieben, dass es so sein muss, aber vielleicht nie hinterfragt. Vielleicht ist er selber nicht mal Segler und weiß gar nicht, was diese Vorschrift bewirken kann. Naja, ich bin mal auf jeden Fall soweit. Ich habe da jetzt einen Haken dran gemacht. Das ist jetzt halt so. Und wenn ich am Bodensee unterwegs bin, dann habe ich halt nur einen Motor und ich gucke dann halt aufs Wetter und sage, gut, die nächsten 4 Tage sind nicht so stramm angesagt. Dann reicht der Torpedo und sonst nehme ich halt den Mercury.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich find's klasse, vor allem ich find's auch sehr beeindruckend. Ja, klar, mit welchen Fragen man da konfrontiert wird und da will man was richtig machen und dann kriegt man dann doch irgendwie was zwischen die Beine gehauen, wo man sagt, hoppla, das ist doch eigentlich ganz unlogisch. Unabhängig davon, also dein Turn, dein Trip, wie gesagt, für all diejenigen, die das mitverfolgen möchten, unter www.projekt1000sm.de, da kann man sich das alles anschauen. Ja, Bernd Burkhardt, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dir so viel Zeit genommen hast, jetzt um diese Uhrzeit noch mit mir über dein Projekt zu sprechen. Mich hast du damit auf jeden Fall komplett auf deiner Seite. Gleich das erste Mal, wo ich darüber gelesen habe, habe ich dir ja gesagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen Zuhörern jetzt auch so geht. Ich ziehe da wirklich den Hut davor. Natürlich auf der einen Seite ist es immer schön zu sagen, oh, ich bin jetzt mal eine längere Zeit unterwegs und segeln. Aber ich weiß auch, dass der Turn, den du dir vorgenommen hast, auch einiges an Arbeit abverlangen wird, allein die ganzen Messungen, die du da machen wirst, alles, was du darüber dann auch schreiben wirst. Und ich denke, das wird auch so eine Erfahrung, die du natürlich dann dadurch, dass du sie mit uns allen teilst, vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen auch die Augen öffnen kannst, wo er das ein oder andere einsparen kann, ohne an Spaß einsparen zu müssen, vielleicht sogar im doppelten Sinne zu gewinnen, weil oft ist es ja so, wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert, umweltfreundlicher unterwegs zu sein, dann ist es oft auch so, dass das Erlebnis nicht drunter leidet, sondern im Gegenteil dann auch da gewinnt. Und es ist auch, glaube ich, ganz gut für das eigene Gefühl, weil man dann einem einfach auch weiß, dass man was richtig gemacht hat. Und ich bin gespannt auf deine Erkenntnisse. Ich bin gespannt auch auf dies, was ich von dir lernen kann, weil ich bin mir sicher, und das habe ich jetzt schon in dem Gespräch gemerkt, dass es einige Dinge gibt, die man einfach noch nicht so 100% weiß. Und ja, wo es schade ist, dass einem da ein bisschen so die Kenntnis fehlt. Und deswegen umso dankbarer bin ich dir jetzt schon dafür, dass du für uns auf diese Reise gehst und uns dadurch vielleicht ein bisschen die Augen öffnest. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch und für dein und euer Interesse.
Mach's gut. Bis bald. Wir hören
uns.
Gute
Zeit.
Jo, dir auch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, was ein interessanter Gesprächspartner, der Bernd. Man könnte ihm noch Stunden zuhören, finde ich. Es ist toll, mit jemandem darüber zu sprechen, der sich nicht nur einfach sowas vorgenommen hat, sondern eben auch wirklich sehr viel Wissen diesbezüglich hat. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sein Projekt dann weiter vonstatten geht und wie es dann am Ende wirklich ist auf seinem Turn. Und schau mal, ob er alles so umsetzen kann, ob er dann glücklich und zufrieden ist mit dem, was er am Ende dann erreicht, wie das so alles klappt. Aber wie ich es gerade eben schon im Gespräch gesagt habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine kleine Eingewöhnungszeit geben wird und es dann ja wahrscheinlich problemlos laufen wird. Und schauen wir mal, was wir als, ich sage immer, Badehosensegler auf unseren Charterturns da uns vielleicht so ein bisschen was abgucken können. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, auch ihr konntet euch hier ein paar Informationen und Gedanken vielleicht mitnehmen. Sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich natürlich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes etc., wo auch immer ihr das hört. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne persönlich eine E-Mail schreiben, wenn ihr Anregungen, Kritik etc. habt. Einfach an uzun@charterbar-yachting.de. Da kommt es dann direkt bei mir an. Und wenn ihr natürlich irgendwo auf dieser Welt ein Schiff chartern möchtet, irgendwo segeln gehen wollt und es euch wieder rauszieht, dann meldet euch auf jeden Fall bei uns, denn dann können wir euch das richtige Schiff bei dem vertrauensvollen Partner eurer Wahl dort draußen besorgen und vermitteln. Ja, und ansonsten hoffe ich, ihr bleibt gesund, haltet die Inzidenz schön weit unten, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei uns auf dem Podcast von Charter by Yachting. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis dann, euer Ümit Uzun.
Charterbar Yachting. Einfach mehr.